Das ist ein Riesengeschenk unserer Technologie, also nicht nur von künstlicher Intelligenz, sondern von allem, was wir so an Digitalisierung haben, dass wir eigentlich, wenn wir das, was wir haben, klug nutzen, sehr, sehr unabhängig ein positiver Teil einer nachhaltigen Gesellschaft sein können.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Leif Erichsen und unserem Gast Viktoria Osadnik über das Thema AI, also künstliche Intelligenz in der Energiewende. Viktoria ist seit 2021 im Vorstand von E.ON und zuständig für Digitales und Innovation.
Und über künstliche Intelligenz sprechen wir inzwischen in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, wie sie Technik, Wirtschaft, Bildung, Gesellschaft oder auch Kommunikation beeinflusst. Meist geht es dabei darum, dass sie ein starker Treiber ist, Dinge zu vereinfachen oder sie auch schneller und technisch lösbar zu machen. Oft wird dann aber auch schon gleich nach den Regeln im Umgang mit AI gefragt. Ist sie also Fluch oder Segen? Und was leistet KI im Zusammenhang mit der Energiewende? Das soll heute unser Thema sein.
Unsere Expertin heute bringt da eine Menge an Wissen und Erfahrung mit, um genau diese Fragen mit uns zu diskutieren. Schön, dass du heute da bist, Viktoria. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Nach dem Intro fühle ich mich ja fast überfordert. Also den breiten Bogen, den der Live da spannt, da bin ich sicherlich kein Experte, aber einfach ein Teilnehmer an diesem Abenteuer, was wir ja gemeinschaftlich in der Technologie, in der Wirtschaft und auch in den Gesellschaften machen. Insofern bin ich gespannt auf die Unterhaltung. Ich freue mich.
Sehr schön. Wir wollen gleich richtig reinstarten. Bevor wir das aber tun, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch etwas besser kennenlernen in unserer kurzen Fragesession Feuer frei. Ich stelle dir jetzt also drei Fragen. Bitte antworte so kurz wie möglich. Die erste Frage, Viktoria: Wer bist du und was ist dein Job?
Ich bin Viktoria Osadnik und mein Job ist Vorstand bei E.ON, verantwortlich für Digital, Innovation und Inhouse-Consulting.
Was ist wichtig in deinem Beruf?
Zwei Sachen: Spaß haben und digital bei E.ON.
Super. Und Thema Energiewende, dritte Frage: Was sind die ersten drei Begriffe, die dir dazu einfallen?
Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung.
Damit können wir jetzt ja richtig reinstarten in unser heutiges Thema KI in der Energiewende. Und wir wollen mit dir gemeinsam, Viktoria, die Fragen klären, wie wir künstliche Intelligenz für die Energiewende einsetzen können und auch schon einsetzen, was sich dabei euch tut und wo es in Zukunft wohl hingeht.
Ja, aber tatsächlich, bevor wir klären, wo man ganz konkret KI einsetzen kann und das Ganze auch in der Energiewende, möchten wir einmal verstehen, Viktoria, was verstehst du denn eigentlich unter künstlicher Intelligenz?
Ja, das ist ja echt eine Lieblingsfrage. Ich wusste, dass ihr das fragt. Und ich habe vorher bei Wikipedia nachgeguckt und ich fand es super. Normalerweise hat Wikipedia ja auch eine Meinung. Ich dachte, vielleicht bin ich ja die Einzige, die keine hat. Aber Wikipedia sagt selber, naja, also um das zu beantworten, müsste man ja erstmal beantworten, was ist eigentlich Intelligenz? So, jetzt wollt ihr natürlich euch praktisch unterhalten. Das heißt, ich muss euch die Frage beantworten. Aber das zeigt so ein bisschen dieses Thema, das kommt ja aus Amerika, das Wort Artificial Intelligence. Das ist was, das kommt eigentlich aus der Wissenschaft, aus der Art, wie man Daten analysiert und Lernprozesse mit Daten macht. Das heißt, man bringt also Computern bei, große Mengen von Daten zu prozessieren und Algorithmen zu benutzen, um mit diesen Daten etwas anzufangen. Das ist super technisch und deswegen tue ich mich auch so als Mensch zwischen Technologie und echtem Leben immer ein bisschen schwer, wenn jetzt alle Leute gerade so Medien, Politik und so mit diesem Wort künstliche Intelligenz rumlaufen, weil eigentlich ist das Mathe und eigentlich ist das auch gar nichts Neues. Also ich meine, es ist die Mathe, die wir alle nicht mochten, weil mit ganz vielen Daten und ganz vielen Zahlen und irgendwie ganz schwierigen langen Formeln. Aber es ist Mathe, die es sehr lange gibt. Was Neues ist, wir haben jetzt Computer, die die Mathe schnell rechnen können. Und wir haben leichtere Wege, dieses Werkzeug einzusetzen. Das heißt, für unseren Umgang, unsere Diskussion, würde ich sagen, künstliche Intelligenz ist das, wo wir kluge Algorithmen auf große Mengen von unterschiedlichen Daten anwenden und damit etwas lernen, was wir schwieriger, mühsamer oder gar nicht könnten, wenn wir das nicht machen. Also viele Daten, gute Algorithmen, schnelle Computer und intelligenter, menschlicher Fragesteller und Antwortversteher. Also ganz wichtig, das Letzte, intelligenter, menschlicher Fragesteller und Antwortversteher. Ohne den Menschen gibt es keine Frage und es gibt auch niemanden, der die Antwort verstehen kann.
Ja, eine schöne Perspektive darauf auf jeden Fall, wo wir gerade bei diesen Definitionen sind, Viktoria. Häufig werden ja auch KI und Digitalisierung in einem Atemzug genannt. Wo unterscheiden sich die beiden?
Ja, also die Digitalisierung ist ja das letzte Hypewort. Also wo sind sie gleich? Sie waren beide mal Hype. Vermutlich ist Quantum Computing das nächste, was dann alles ist. Es ist einfach ein Wort. Auch Digitalisierung ist ein Wort. Also Digitalisierung bedeutet ja die Anwendung, also der Einsatz von Informationstechnologie in allen Bereichen, wo man Informationstechnologie denn einsetzt. Und Digitalisierung heißt, ich nutze die Möglichkeiten von Informationstechnologie, wo auch immer es geht. Und eine Möglichkeit von Informationstechnologie, ein Bereich davon, ist eben auch das, was wir im Medienmund künstliche Intelligenz nennen. Und das sind eben Methoden zur Analyse und zum Bearbeiten von großen Mengen von Daten. Das ist aber ein Teil von Digitalisierung. Und da muss man auch sagen, man kann das natürlich erst gut einsetzen, wenn man sehr viel digitalisiert hat. Also wenn ich sage, ich will Daten analysieren, ist es natürlich gut, wenn ich auch Daten habe. Wenn ich keine Daten habe, dann kann ich natürlich damit auch nichts anfangen. Und deswegen ist es ein wichtiger Teil und ganz viel Vorbedingung auch für den Teil der Digitalisierung, die wir künstliche Intelligenz nennen, ist eben, dass ich davor schon sehr, sehr viel digitalisiert habe und Daten erzeugt habe.
Damit haben wir es umrissen, worum es geht und auch nochmal, ja, ganz interessant diese Hinzufügung, dieses schöne Bild von der Bohrmaschine oder dem Schlagbohrer, den es da jetzt vielleicht auch schon gibt und wollen im nächsten Schritt mal gucken, welche Rolle die künstliche Intelligenz denn bei der Energiewende ganz konkret spielt.
Wie kommen wir von der Entwicklung auf der einen Seite von künstlicher Intelligenz und Anwendung von der künstlichen Intelligenz, also sprich Vereinfachung dessen, was wir ja machen, Standardisierung, Automatisierung. Wie kann denn KI der Energiewende nutzen? Nähern wir uns so dem Thema vielleicht einmal an, Viktoria.
Energiewende bedeutet ja jetzt für uns insbesondere Elektrifizierung. Und bei der Elektrifizierung Einsatz von so viel wie möglich nachhaltiger Energieerzeugung. Und wenn man sich das vorstellt, ich habe ja vorhin gesagt, naja, diese großen Datenmengen, die ich bei künstlicher Intelligenz gut bearbeiten kann und die hohe Komplexität, die ich damit besser verstehen kann. Das sind ja so zwei Sachen, wo ich sage, so wenn ich ein Loch in eine Wand bohren will, brauche ich also eine Wand und dann will ich auch irgendwie ein Bild aufhängen oder so. Also das sind so zwei Voraussetzungen, ehe ich überhaupt einen Bohrer nehme. Und das Gleiche gilt eigentlich bei künstlicher Intelligenz. Wofür möchte man die eigentlich nehmen? Die möchte man nehmen, die ist gut da, wo ich viele Daten habe und viele komplexe Fragen. Wenn ich jetzt unsere Energiewende anschaue, dann haben wir ja zwei Dinge, die sehr komplex werden. Erstens mal gehen wir von der zentralen Erzeugung zu dezentralen Stellen, wo ich nachhaltige Energie erzeuge. Und das nächste ist, wir gehen von einer Erzeugung, die sehr vorhersagbar und fix war, zu einer Erzeugung, die sich mit Sonnenschein und Wind ganz, ganz schnell ändert. So, das sind zwei Sachen, die so ein mathematisches Modell beliebig kompliziert machen. Und jetzt haben wir die Zusatzbedingung, dass nicht nur die Erzeugung auf einmal ganz variabel, volatil und flexibel und vielschichtig wird, sondern auch die Nachfrage. Weil wir auch in der Nachfrage jetzt ja Menschen haben, die mit dem Elektroauto fahren, das hat eine Batterie, muss ich laden, die eigene Solargeneratoren haben, die Batterien haben, keine Batterien haben. Ich habe eine Elektrifizierung von Wärme, ich habe eine Elektrifizierung der Industrie. Und das alles zusammen führt zu einem ganz komplexen System. Und da ist KI eine Riesenchance, das hinzukriegen. Also noch nicht mal leichter zu machen, sondern es überhaupt möglich zu machen. Also ich fange mal mit einem Beispiel für leichter machen an. Wenn ich jetzt meine eigene Solaranlage aufs Dach möchte, kennen wir, muss ich ja mal den Netzanbieter fragen, kann ich denn die anschließen? Und früher war das so, ohne KI, dass dann eben Ingenieur sich hingesetzt hat und nachgerechnet hat, geht denn das in dem Netz? und dann nach ein paar Wochen gesagt hat, ja, geht. Also erstens mal für uns natürlich, so ein, zwei Arbeitstage Ingenieur pro angeschlossenes Dach ist nicht gut. Und zweitens natürlich für den, der das Dach anschließen will, ist natürlich auch besser, er kriegt schneller eine Antwort. Also haben wir jetzt einen digitalen Zwilling vom Netz, der unterschiedliche KI-Lösungen integriert, wo wir innerhalb, wenn es ein leichter Fall ist, innerhalb von ein paar Sekunden sagen können, ja, Anschluss geht, funktioniert. Wenn es super komplex ist, weil das Netz eigentlich an der Stelle schon überlastet ist, dann muss ich es natürlich einen Ingenieur angucken, um eine Aussage zu machen, naja, wann kriegen wir es denn hin, weil wir das Netz ausbauen? Beim Allgemeinen paar Sekunden, Ingenieur gespart und dafür eingesetzt, wo wir die Ingenieure wirklich brauchen, Netzausbau. Das ist jetzt ein schönes Beispiel, man einfach sieht, da kriegen wir ganz, ganz schnell einen Zukunftsschritt in unseren Netzen, ohne dass wir irgendwas machen, was jemanden beunruhigen muss und wo wir ganz, ganz viel unnütze Arbeit sparen, die aber ganz, ganz wertvoll ist, also was man sehr gut mathematisch auch darstellen kann.
Ich finde, das hast du sehr gut beschrieben, den konkreten Fall, wo es uns nützt. Wie weit sind wir denn bei der Implementierung da in Deutschland?
Das machen wir. Sind wir, machen wir. Kann man draufkriegen. Bei den meisten unserer Netzgesellschaften, wenn man jetzt draufgeht, Netzanschlussfrage und schnell eine Antwort kriegt, dann weiß derjenige, der das jetzt gehört hat, dahinter war so ein bisschen KI.
Und du hast gesagt, KI macht es erst möglich. Also ist das tatsächlich so? Du hast ja beschrieben, wie herausfordernd das ist, ne? Von diesen vorhersagbaren Sachen zu dieser unglaublich hohen Komplexität, die wir durch erneuerbare Energien haben. Also tatsächlich was, wo man sagen würde, ohne KI würde das gar nicht so gehen und in dem Tempo, in dem wir das gerade machen?
Ja, also und da muss man KI auch wieder staffeln. Das wird dann sehr schnell technisch. Also wir haben ja bewusst einen sehr breiten KI-Begriff genannt. Also die Analyse und Auswertung von Daten mit Algorithmen auf guten Computern. Und es ist halt so, wenn ich so ein ganz komplexes Netz habe mit unterschiedlichsten Quellen und Senken, also selbst wenn man mal versucht, auf dem Papier auszurechnen, wie lade ich denn am besten mein Auto mit meiner Solaranlage, wenn ich gleichzeitig irgendwann nochmal Wäsche waschen muss und abends meinen Fernseher zum Europameisterschaftsanhören anhaben will. Selbst das ist schon schwierig. Wenn ich dann überlege, das will ich dann noch für die drei Straßenzüge daneben, fängt es schon so an, dass das eine schwierige Rechnung ist. Wenn dann aber noch dazu kommt, ich weiß gar nicht, ob die Sonne scheint oder nicht oder wie viel sie scheint und es gibt einen plötzlichen Windstoß. Das ist der Moment, wo wir dann wirklich eben Digitalisierung als erstes und als zweites dann künstliche Intelligenz brauchen, um das gut zu rechnen, um das schnell zu rechnen.
Lass uns doch auch noch mal weiter konkret bei E.ON gucken. Du hast dieses Beispiel gerade schon gebracht vom digitalen Zwilling und von dem Anschluss der Solaranlage. Wo habt ihr KI noch im Einsatz gerade schon ganz konkret? Was gibt es noch für Anwendungsbeispiele?
Wir haben ganz, ganz viele. Also wir haben wirklich, ich glaube, inzwischen vermutlich über 100 einfach findbare Anwendungsbeispiele. Und da gibt es ganz, also ein schönes, ganz einfaches ist, wenn man im Netz unterwegs ist und bestimmte Arbeiten machen will, dann muss man ja genau informiert sein, was ist da eigentlich los? Also wir arbeiten ja mit Strom und wenn man dann Fehler macht, bringt man sich selber und andere Menschen sehr schnell in Lebensgefahr. Das heißt, man muss sicher sein, was man tut. Man muss also optimal informiert sein. Und bisher ist das so, dass man eben sich die ganzen notwendigen Unterlagen dann eben in den unterschiedlichen Systemen sucht, gut zusammenstellt und dann geht derjenige, der das macht, optimal informiert raus. Jetzt haben wir eine kleine KI, die schon mal eine Vorzusammenstellung von allem macht. Die sucht das dann alles raus und sagt so und so, dass der Vorschlag, das sind die Informationen. Wenn dann was fehlt, sieht natürlich der Elektromeister oder Ingenieur auch, da fehlt noch was, brauche ich noch was zum Ergänzen. Aber 90, 95, manchmal auch 100% ist schon vorbereitet, spart jede Menge Zeit in einer Zeit, wo wir die auch brauchen, ist insbesondere auch in Notfällen natürlich gut, weil man dann auch nochmal sicher ist, dass man die Checkliste wirklich hat, hat man wirklich alle Informationen. Ist ein kleines Beispiel, aber ich finde so ein ganz praktisches, schönes, und man sagt, das hilft einfach. Das ist nichts, was selbstständig losläuft und Unsinn macht, sondern das unterstützt einen Menschen bei sehr, sehr wertvoller Arbeit. Oder was anderes ist, dass wir Bildanalyse machen, wenn wir Leitungen mit Drohnen oder mit Hubschraubern überfliegen, dann gibt es eben Bilder daraus. Die Bilder untersuchen wir mit künstlicher Intelligenz und können sehr, sehr gut so über den Zustand unserer unterschiedlichen Anlageteile entscheiden, sagen, naja, da gibt's ein bisschen Rost oder oh, die Nummer sieht jetzt nicht so gut aus oder Mensch, da muss man mal gucken, ob der Abstand zu dem Zweig von dem Baum wirklich noch ausreicht oder ob man den Baum zurückschneiden muss. Früher sehr zeitaufwendig, jetzt ist das System mit einem Lernalgorithmus sehr, sehr tief trainiert, dass es eben automatisch sagt, ja, ich habe mir das angeguckt, auf folgender Leitung, bei folgenden Masten gibt es folgende Dinge, die ich jetzt erstmal sehe. Lieber Ingenieur, lieber Elektromast, guck dir das mal an, das sind jetzt meine Vorschläge, was man machen muss. Spart jede Menge Zeit und sieht natürlich auch viel mehr, als wir sehen. Selbst wenn man mit dem Hubschrauber rüber, muss es ja sehen. Also man muss sich ja dann auch 8 Stunden konzentrieren. Die KI konzentriert sich, die hat ja nichts anderes zu tun. Die muss auch nicht schlafen, sondern die macht dann eben genau das, wofür sie trainiert worden ist. Und das ist eine echte Hilfe und das macht uns besser.
Du bist jetzt seit 3 Jahren als Vorstand für Digitales bei E.ON verantwortlich für die Digitalisierung, aber im nächsten Schritt natürlich auch für die Nutzbarmachung von künstlicher Intelligenz. Was sind denn die größten Herausforderungen auf dieser Reise?
Ich glaube, erstmal, wenn so ein glitzerndes neues Werkzeug kommt, sagen erstmal alle, die Phase haben wir gerade Medien, Politik und so. Boah, ist das schick? Und zweitens, so eine Bohrmaschine, die kann man auch wirklich gut zum Massenmord benutzen. Also klar, wenn ich da so alle Leute durchbohre mit, dann sterben die da dran. So eine Bohrmaschine sollte also eigentlich verboten werden, die ist echt gefährlich. So, das ist so die Herausforderung, wenn man sowas Neues hat. Einerseits ganz hohe Erwartungen, man nutzt es für alles, keiner hat es wirklich verstanden. Aber alle spielen damit und andererseits eben diese große Angst, Mensch, die einen finden es glitzern, die anderen finden es schwarz und bedrohlich. Und damit muss man umgehen und das eigentlich so ein bisschen auf das reduzieren, was es ist. Es ist ein Werkzeug. Ja, es gibt Verbrecher, die können künstliche Intelligenz missbrauchen. Ja, gibt es. Aber es gibt natürlich viel, viel mehr Fälle, wo man künstliche Intelligenz sehr, sehr gut, sehr praktisch und sehr zeit- und realitätsnah einsetzen kann. Und das ist so die erste Herausforderung, rauszufiltern, Mensch, was sind denn gute Fälle, wo wir es einsetzen können? Und da haben wir, ich habe jetzt gesagt, wir haben so sicherlich über 100 inzwischen und die können ganz klein und pragmatisch sein, die können auch mal groß sein. Und da muss man eben genau gucken, Mensch, wo nutzt es denn wirklich? Lohnt es sich? Ist es das richtige Werkzeug dafür? Und hat es nicht Seiteneffekte, die dann zum Beispiel mit unserem Recht in Konflikt geraten, die Menschen gefährden, die ethische Grundsätze verletzen oder so? So, das muss man sich angucken und sagt man, das machen wir jetzt. Ich glaube, die Herausforderung ist sicherlich in Europa dieses Thema, dass wir in Europa vor Technologie die Neigung haben, eher Angst zu haben, als es als Chance zu begreifen. Deswegen haben wir auch den European AI Act. Mit dem müssen wir umgehen. Wir bewegen uns natürlich in den Vorgaben, die wir haben. Das Zweite ist aber auch, dass wir gut sein müssen, also die Menschen, die näher an der Technologie sind, gut sein müssen, zu erklären, wofür kann man es einsetzen. Weil sonst gibt es so spektakuläre Fälle, wo Menschen sagen, um Gottes Willen, wie konnte man nur? Und dann stirbt ein sehr gutes Werkzeug, weil Menschen sagen, nee, macht doch keinen Sinn. Wir versuchen wirklich das zu machen, was wir beherrschen können. Wir haben zum Beispiel auch, um Gen AI zu zeigen, haben wir unser eigenes Gen AI, E.ON GPT, wo alle Mitarbeiter in einer geschützten Umgebung mit geschützten Daten eben mit Gen AI spielen können und auch arbeiten können. Und da gibt es dann eben auch die ersten Use Cases, ist, wo das wirklich hilft. Und ich glaube, das hilft. Also wir müssen unseren Mitarbeitern wirklich die Chance geben, das zu lernen, damit gut umzugehen. Wir müssen sicherstellen, dass wir uns vernünftig im gesetzlichen und auch im ethischen Rahmen gut benehmen und verstehen, was wir da machen. Und wir brauchen tolle Use Cases, an denen arbeiten wir. Und ich glaube, das ist eigentlich das Überzeugende. Und es ist halt nicht die Lösung für alles.
Du hast es gerade schon ein paar Mal angesprochen, so die Herausforderungen auch, beziehungsweise auch das Risiko. Und natürlich seid ihr da auch wirklich in einer kritischen Infrastruktur. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch schon vielleicht manchmal so ein bisschen Kopfschmerzen auch macht, was für ein Risikopotenzial natürlich auch damit verbunden ist mit der Nutzung von KI in der Energiewirtschaft über Cyberangriffe, Systemversagen. Und das ist ja, wie gesagt, wirklich auch eine kritische Infrastruktur. Was macht ihr da oder wie kann man sich vorstellen, wie man damit umgeht? Gerade ja auch mit so einem neuen glitzernden Tool, was du angesprochen hast. Wie kann ich mir das vorstellen in deiner Arbeit?
Ja, also ich würde ja sagen, wenn wir darüber reden, wir haben eine kritische Infrastruktur und betreiben die. Ja, das tun wir. Aber das ist ja ganz klar, also technisch gesehen, das ist ein großer Teil unseres Unternehmens. Aber wenn ich mir die Technologiesysteme angucke, dann ist das natürlich in Bezug auf Technologiesysteme ein sehr kleiner Teil. Also ich betreibe ja keine technische Infrastruktur, indem ich Bild aus, also die Bildauswertung von Bildern unserer Anlagen ist ja nicht das Betreiben technischer Infrastruktur, sondern es ist eine Bildauswertung, wo dann ein Mensch drauf schaut. Und natürlich gucken wir sehr genau, wo können wir sowas einsetzen. Zum Beispiel benutzen wir auch Artificial Intelligence für Wettervorhersagen. Ganz, ganz wichtig für uns natürlich, wie entwickelt sich das Wetter sehr, sehr lokal für die unterschiedlichen Stromerzeugungen, die wir machen, für Solar, für Wind, für Wasserkraftwerke. Da brauchen wir unbedingt gute Wettervorhersagen. Das ist keine kritische Infrastruktur, ist einfach die Information, wie ist das Wetter an dieser Stelle. Und je besser das ist, desto besser können wir unsere Energie dann vermarkten und auch unsere Endkunden versorgen. Das heißt, wir differenzieren schon sehr stark, wo geht es in die Nähe von kritischer Infrastruktur. Und da wären wir deutlich vorsichtiger mit dem Einsatz von neuen Technologien insgesamt, nicht nur von künstlicher Intelligenz. Und wo gibt es eigentlich Dinge, wo wir immer wieder menschliche Kontrolle haben und wo wir weiter weg sind von kritischer Infrastruktur. Und das muss man differenzieren. Tun wir für viele andere Sachen ja auch.
Von meiner Position aus, ich würde sagen, zum Entwickeln und Identifizieren der Use Cases braucht man intelligente Menschen. Braucht ein Konzern, ein Unternehmen, braucht intelligente Menschen, um erstmal den Bedarf zu identifizieren. Wo bekommt E.ON diese Fachkräfte her?
Ich glaube, es braucht eine Kombination von Fachkenntnis. Und ich würde bei jedem Menschen erstmal unterstellen, dass er intelligent ist, ja. Also deswegen ist das so. Und ich glaube, es braucht wirklich eine Kombination von Menschen. Einem Teil, der eben technisch viel gesehen hat, auch viele technische Anwendungen auch woanders. Also, und eben von Menschen, die ganz tief das verstehen, was sie tun. Also, und ich habe dieses hübsche Beispiel gemacht, ein Installateur geht raus ins Feld. Und der weiß genau, was er da tut, und der hat dann mal mit seinem Freund, der irgendwie in der IT was macht, geredet, und die haben dann gesagt, ach Mensch, warum brauchst du eigentlich immer eine halbe Stunde, ehe du da mal loswanderst, um zu diesen drei Punkten zu gehen? Weil die halbe Stunde ist jetzt eher so ein Symbol. Kann man das nicht anders machen? Und ich glaube, diese Kombination, also einerseits bei den Menschen, die unsere Kernprozesse verantworten und betreiben und tun, ja, also wirklich vor Ort machen, eine Offenheit drüber zu reden und bei den Technologiemenschen eine Offenheit zu verstehen, wie funktioniert die Arbeit im Feld. Und die Kombination führt dazu, dass wir gute Digitalisierung machen und in vielen Fällen dann eben auch künstliche Intelligenz einsetzen, aber das gut machen, eben ganz nah an dem, was unsere Kernprozesse sind. Und zum Teil vielleicht auch mal sagen, Mensch, vielleicht kann man einen Kernprozess auch anders machen, mit einem besseren Ergebnis. Eben in dem Falle, wenn ich digitale Zwillinge vom Netz habe, das guckt eben anders drauf als früher in der Leitstelle alleine ohne sowas drauf geguckt. Jetzt hat die Leitstelle eben mehr Informationen, eine mehr aus dem digitalen Zwilling. Und wo kriegen wir die Menschen her? Also wir kriegen die aus unserem Betrieb natürlich, weil das sind die Menschen, die sich damit auskennen. Aber, und das finde ich wirklich toll, wir wachsen ja als Unternehmen, also E.ON als Unternehmen wächst, weil wir die Energiewende in Europa möglich machen wollen. Das heißt, wir bauen Elektroleitungen und wir digitalisieren alles, was irgendwie mit Elektrifizierung zu tun hat. Das heißt, wir stellen mehrere tausend Menschen im Jahr ein. Und da haben wir auch die Chance, dass wir eigentlich Menschen sehr, sehr früh ausbilden mit beidem Wissen. Also jeder, der bei uns bei einigen Firmen eine Ausbildung macht, der macht nicht nur im Netzbereich die Ausbildung, sondern der kriegt auch gleich einen Drohnenführerschein dazu. Und man sagen kann, das fängt dann schon, ja, und das ist so dieser Schritt, wo man sagt, eigentlich entstehen da neue Rollen, wo man so diese Technologie im Alltag mit ganz anderen Tätigkeiten im Alltag verbindet. Und die Chance haben wir eben dadurch, dass wir wachsen, dass wir auch jungen Menschen da die Chance geben.
Wir haben auf die Unternehmensebene geguckt, Victoria, mit über 100 Anwendungsbeispielen ja schon ganz, ganz viel, was da bei euch los ist. Jetzt auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mich interessiert natürlich auch noch ein bisschen die Perspektive der Stromkundin, der E.ON-Stromkundin auch im Übrigen. Wo kommt man da schon in Kontakt mit dem Einsatz von diesen neuen Technologien, also mit KI-Lösungen, in Bezug auf die Endkunden, beziehungsweise was kommt da vielleicht auch in den nächsten Monaten und Jahren noch so, wo man als Kunde und Kundin sich vielleicht auch drauf freuen kann?
Ja, ich glaube, es ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das ist ein Teil dieser Zukunft. Wie kann das gut aussehen? Das ist einerseits KI, andererseits Digitalisierung. Und wo kommt man in Kontakt? Das liegt ein bisschen, also an der Sprache hört man, du bist vermutlich auch in Deutschland Kunde. In Deutschland ist der Smart Meter Rollout von allen unseren Ländern am weitesten hinterher. Wenn du jetzt Italienisch reden würdest oder Englisch, dann würde ich sagen, du musst nur auf dein Handy gucken und da siehst du, wie viel du heute verbraucht hast. Und wir haben auch Länder, wo wir dann Tarife haben, die flexibel sind. Wenn man sagt, Mensch, wenn du dein Auto genau zu dieser Zeit lädst, dann zahlst du einen anderen Preis für den Strom, als wenn du es zu anderer Zeit tust. Und das ist, glaube ich, jetzt reden wir Deutsch, also es geht eher über Deutschland, aber das ist die Zukunft, dass man auch als Endkunde viel mehr an diesem Energiesystem teilhaben kann. Also das bisher, ja, ist es eigentlich so, wir kriegen halt irgendwie Elektronen in einem Haushalt und am Ende des Jahres gibt es eine Rechnung für die Elektronen, die angekommen sind. Und dann kann man sich noch sagen, naja gut, ich schalte jetzt überall die Glühbirnen aus und ich gucke mal, dass ich irgendwo überall Strom spare, wo es geht. Dann gucke ich mal, ob ich 7% weniger verbrauche. Hilft das dem Energiesystem, dem Energiesparen und unserer Klimawende nur begrenzt? Aber wenn ich viel mehr sehe, wenn ich viel mehr Informationen habe, kann ich mich ja ganz anders verhalten. Und da haben wir viele Apps, die wir jetzt in anderen Ländern schon haben, die in Deutschland jetzt anfangen, je mehr Smart Meter, desto besser dafür, wo man mitmachen kann. Und wo wir dann eben auch neue Tarife haben werden, wenn es zu viel Strom gibt, dann freuen wir uns, wenn Endverbraucher den Strom nutzen, dann kostet er natürlich weniger. Und wenn es in einer sehr kalten, windstillen Nacht ist, dann könnte es auch sein, dass Strom viel, viel teurer ist, dass man sich dann auch mal überlegt, Mensch, muss ich denn meine Wärmepumpe unbedingt auf 21 Grad einstellen, sondern reicht es vielleicht in der Nacht auch mal auf 16 Grad, ja. Und ich glaube, und dadurch verbrauchen wir dann zu den richtigen Zeiten mehr und zu den nicht so angenehmen Zeiten auch weniger Energie. Und ich glaube, das ist so eine Chance, ein bisschen auch zu demokratisieren, wie unser Energiesystem geht. Das ist, glaube ich, schon was Wichtiges. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil der Energiewende, dass jeder Einzelne die Chance hat, daran mitzumachen.
Und auch wieder diesen Bezug mehr herzustellen, oder einen Bezug dazu bekommen, wo das eigentlich herkommt und wie das eigentlich funktioniert, auch durch diese neuen Wege.
Genau, wenn man es sieht, ist es viel einfacher, nicht? Also wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat und sieht, dass man also gerade Strom einspeist, dann ist man vollkommen entspannt, sein Auto auch zu laden. Und spart man weniger ein, kriegt man sowieso nicht so viel Geld dafür. In dem Moment, wo ein Gewitter kommt, kenne ich sehr viele, die sagen, um Gottes Willen, ich kaufe ja gerade Strom, das ist ja furchtbar. Nein, ich lade mein Auto nicht mehr. Und das ist genau das, wo dann eben künstliche Intelligenz helfen kann, die das eben genau sieht, die auffasst, solche Lösungen haben wir auch schon, die dann auffasst und sagt, Mensch, auf einmal fange ich ja an, Strom zu kaufen, also höre ich auf, Dinge zu laden, die ich nicht unbedingt laden muss. Das ist genau der Einsatz von künstlicher Intelligenz und das ist eben auch genau die Chance, dass sich jeder in seinem Haushalt dann viel in Anführungszeichen verantwortungsbewusster benehmen kann in Bezug auf das Energiesystem als vorher. Aber immer noch die Wahl hat, weil es kann natürlich auch jeder sagen, ist mir doch egal, was die blöde künstliche Intelligenz sagt. Ich brauche das jetzt, ich lade. Und die Entscheidung hat man natürlich weiterhin.
Egal ob unter den Stichworten Cybersecurity, Ethik, Datenschutz, es bleibt ja immer noch eine gewisse Gruppe an Skeptikern beim Einsatz von KI. Was würdest du denen entgegenrufen?
Das ist jetzt sehr generisch, also dem würde ich differenzierter entgegenrufen. Also Cybersecurity ist für alle Systeme, die wir irgendwie benutzen, wichtig. Da zeichnet sich künstliche Intelligenz nicht besonders aus, sondern da ist es eher so, dass alles, was alte IT ist, sich auszeichnet. Je älter die IT, desto leichter ist es, die anzugreifen. Das stellt keine besondere Gefahr dar oder so, wenn ich jetzt künstliche Intelligenz habe. Da ist das Spannende, deswegen redet man über Cybersecurity im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Wie alles andere auch, kann man natürlich auch Cybercrime klüger und schneller machen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also ein Krimineller mit Bohrmaschine kann schneller in so einen Tresor rein, als wenn er so einen kleinen Drillbohrer hat. Und das Gleiche gilt eben auch für einen Kriminellen mit Artificial Intelligence. Der kann eben schneller Netze knacken, als er das ohne künstliche Intelligenz kann. Also da können wir Bedenken haben oder nicht. Kriminelle nehmen halt das, die Bohrmaschine, die sie gerade kaufen können. Ich glaube, in Bezug auf Ethik, das ist natürlich immer so eine ganz schwierige, also es ist ja noch schwieriger, über Ethik zu reden, als über Intelligenz. Weil Ethik unterscheidet sich ja je nach Kulturhintergrund, je nach Zeit und so weiter sehr, sehr stark. Und ich würde jetzt mal, wir reden Deutsch, ich würde jetzt mal beim Grundgesetz bleiben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich glaube, das ist für uns natürlich ein absoluter Grundsatz. Und da gibt es schon Sachen in künstlicher Intelligenz, wo man einfach sagen muss, das macht man nicht. Und das werden wir als Unternehmen niemals tun. Und wenn man sieht, die politische Einflussnahme durch künstliche Intelligenz ist sehr groß. Also das Clustern von Interessengruppen. Und das sehen wir jetzt ja auch in den unterschiedlichen Wahlkämpfen, Wahlkampf per TikTok, ganz genau gefiltert, welche Gruppe möchte was hören. Und das wird dann, das kostet nur Geld. Also wer am meisten Geld hat, der kann also am besten unterschiedlichste Mikroblasen so füttern, dass die glauben, sie sind von einer politischen Gruppierung gut bedient. Und da ist künstliche Intelligenz eine tiefe Gefährdung für das, wofür unser Grundgesetz steht. Deswegen müssen wir auch aufpassen, was wir da an Informationen in Medien, an Kampagnen und so weiter als freiheitliche Demokratien zulassen und auch was Technologiekonzerne möglich machen, weil die lassen das ja auch zu. Und da gibt es ja die ersten Anfänge von Regulierung, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Und ich glaube, das ist sowas, wo man schon sehr, sehr doll drauf aufpassen muss. Das bedeutet natürlich auch als Unternehmen, dass wir in Bereichen, wo es eben um solche grundlegenden Themen geht, dass wir sehr genau aufpassen, was machen wir denn da? Das bezieht sich eben darauf, dass wir niemanden diskriminieren, dass wir grundsätzlich uns natürlich an alle Gesetze halten. Das gilt aber nicht nur für KI. KI ist nur eben ein sehr mächtiges Werkzeug, wenn man Unheil anstiften will. Und das ist eben gerade in der Informationspolitik was, was wir eher gesellschaftlich sehen. Im Unternehmen haben wir sehr, sehr enge Standards. Deswegen lassen wir zum Beispiel auch nicht zu, wir machen kein ChatGPT, wir machen EonGPT und schützen damit auch sehr, sehr eng den Datenraum, den wir im Unternehmen haben. Aber da, das sehe ich auch tatsächlich, diese Künste, also Fake Videos, Fake Voice, das ist was tatsächlich ein sehr großes Gefährdungspotenzial hat. Und da ist eben Regulierung auch ein sehr vernünftiger Weg. Industrielle Anwendungen zum Vereinfachen von Prozessen unter menschlicher Kontrolle sollten nicht so stark reguliert sein, weil das eigentlich nur schadet und nicht hilft.
Also auch noch einiges an Herausforderungen, an auch kritischen Herausforderungen, aber gerade ja auch total spannend zu hören, wie unglaublich viele unterschiedliche Anwendungsfälle ihr auch schon habt auf allen Ebenen, wie wir gesagt haben, ob Unternehmen für die Mitarbeitenden und auch für die Kunden und Kundinnen. Und natürlich total spannend, wo es in Zukunft auch neben diesen ja wirklich kritischen Herausforderungen so hingehen wird. Deshalb würden wir zum Abschluss gerne nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Live.
Genau, Rona. Schauen wir doch jetzt zum Abschluss nochmal kurz in die Zukunft. Und Victoria, du hast schon sehr, sehr genau beschrieben, welche gesellschaftlichen Herausforderungen es auch bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz gibt. Beispielsweise bei TikTok, etwas, worüber man grundsätzlich ja wirklich nachdenken muss, auch mit diesem Targeting. Wir wollen aber mit etwas Positivem aussteigen und das ist Tradition bei uns im Jetzt-Machen-Podcast. Wie sieht denn deine Wunschvorstellung, also die positive Utopie der zukünftigen Energieversorgung aus? Und natürlich qua deiner Rolle und des heutigen Themas, welche Rolle spielt in dieser Utopie künstliche Intelligenz?
Wir sind ja auf einem Weg. Ich habe ja ein bisschen dieser Utopie schon erzählt. Ich glaube zutiefst daran, dass alle Menschen intelligent sind und dass wir in der Demokratie auch dafür sorgen können, auch als Unternehmen, dass sie ihre Intelligenz einsetzen. Das heißt, eine Demokratisierung von Energie ist meine Zukunftsutopie, dass jeder, so viel wie möglich Menschen die Chance haben, Energie zu erzeugen, zu speichern und zu nutzen. Im Moment nutzen wir alle. Und es gibt ganz viele technische Möglichkeiten, wie man eben auch speichern kann, wie man auch erzeugen kann. Auch eben in einem Zimmer-Apartment, in dem man irgendwie auf dem Dach sich an etwas beteiligt oder auf dem nächsten Feld. Also mitmachen da und Digitalisierung da natürlich, dass man so eng wie möglich sieht, was tue ich eigentlich? Welchen Einfluss habe ich eigentlich in diesem System, als ein Rad in diesem System? Und das ist ein Riesengeschenk unserer Technologie, also nicht nur von künstlicher Intelligenz, sondern von allem, was wir so an Digitalisierung haben, dass wir eigentlich, wenn wir das, was wir haben, klug nutzen, sehr, sehr unabhängig ein positiver Teil einer nachhaltigen Gesellschaft sein können. Umgekehrt kann man es natürlich auch umdrehen. Das kann auch sehr negativ sein, wenn man das eben falsch einsetzt. Und ich glaube, das positive Einsetzen, dafür steht E.ON, dass wir eben unseren Kunden die Chance geben wollen, transparent Sachen zu sehen, Einfluss nehmen zu können und teilzuhaben an einer grünen Energiewende.
Super schönes Zukunftsbild. Das finde ich total toll, dieses Mitmachen und Demokratisieren. Und ich glaube, du hast es vorhin schon angesprochen, jeder und jede, die auch eine Solaranlage auf dem Dach haben, fühlen das. Ne? Wann lade ich das Auto, wann stelle ich den Trockner oder die Waschmaschine an? Ganz ohne künstliche Intelligenz, schon nur mit der eigenen Intelligenz zu überlegen, was ist jetzt gerade smart zu tun oder nicht zu tun. Und da natürlich, was in Zukunft durch Technik da noch möglich wird, ein total spannendes Zukunftsszenario. Vielen, vielen Dank, Viktoria, für all die Einblicke, die du heute mit uns geteilt hast, hinter die Kulissen von E.ON und deiner Arbeit. Das war sehr, sehr spannend.
Ja, danke für die tolle Diskussion. Es war ein Vergnügen.
Herzlichen Dank, Viktoria.
Ja, live heute wieder ein spannendes und auch durchaus herausforderndes Thema. Was hast du denn aus dem Gespräch mit Viktoria mitgenommen?
Das kann ich heute ganz kurz und knapp zusammenfassen. Die Aussage, die für mich Nachhalt von Viktoria stand gleich am Anfang unseres Podcasts. KI ist wie Mathe, die man nicht mochte in der Schule und die heute ein Computer viel schneller für einen erledigen kann. Aber das Ganze funktioniert nur mit dem Menschen als Fragesteller und als Antwortversteher. Das heißt, der Mensch am Anfang des Prozesses, die KI dazwischen und der Mensch am Ende des Prozesses.
Ja, und auch total spannend für mich zu hören, wie viele dieser Prozesse und Anwendungsbeispiele es bei euch schon gibt. Viktoria hat ja über 100 verschiedene angesprochen und mal zu hören, was da schon alles geht, von natürlich Einspeisung der nachhaltigen Energien und das zu planen, aber eben auch solche Sachen wie Trassenmanagement und Drohnenfliegen, wo man vielleicht als allererstes gar nicht dran denkt. Also ein spannender Blick hinter die Kulissen für mich und natürlich auch wieder die Frage, wo geht das alles hin? Noch als Kundin für mich, was kommen da für spannende Möglichkeiten auf uns zu? Gleichzeitig aber natürlich auch die gesellschaftlichen Herausforderungen, wo es für uns alle dranbleiben und verstehen und hinterfragen heißt. In diesem Sinne, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt zum Podcast, freuen wir uns sehr, von euch zu hören. Schickt uns einfach eine E-Mail an socialmedia@eon.com oder schreibt direkt bei Spotify. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn total gerne weiter. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Wir hören uns.
Vielen Dank fürs Reinhören, auch von mir. Bis zum nächsten Mal.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.